Willkommen, liebe Zuhörerinnen, beim Podcast Tod, Leben, Transformation. Im Gespräch mit besonderen Menschen beleuchte ich das Thema Tod, um dem Leben etwas näher zu kommen. Heute spreche ich mit Peter Kaufmann über das Sterbefasten. Er ist einer der Autoren und Mitherausgeber des Buchs Sterbefasten sowie Präsident der Stiftung Palliacura, welche die Website sterbefasten.org betreibt. Mein Name ist Bettina Schürch und mich hat der Tod immer wieder bewegt und auch transformiert. Heute sprechen wir über das Sterbefasten, auch freiwilliger Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit genannt. Dabei hören sterbewillige Menschen auf mit dem Essen und Trinken, um das Leben zu beenden. Ich freue mich, haben Sie zugesagt, Herr Kaufmann, Ihr Wissen rund um das Sterbefasten mit mir und den Zuhörerinnen zu teilen und begrüße Sie herzlich zu unserem Gespräch.
Freue mich, hier zu sein.
Sie waren als Journalist tätig und, wie ich gerade eingangs erwähnt habe, Mitglied der Sterbehilfsorganisation Exit und Präsident von Palliacura. Eine Stiftung, die sich mit Themen befasst rund um Palliative Care und die Website sterbefasten.org betreibt. Bevor wir in die Thematik eintauchen rund um das Thema Sterbefasten, mögen Sie mir und den Mithörerinnen einen persönlichen Einblick geben darin, was Sie persönlich mit dem Thema Sterbefasten verbindet, was Sie an die Thematik herangeführt hat und auch veranlasst hat, ein Buch mit zu verfassen mit vielen Erfahrungsberichten rund um das Sterbefasten.
Es sind zwei Gründe, die mich da hingebracht haben. Der eine Grund war ein ganz persönlicher. Vor etwa 14, 15 Jahren ist eine Verwandte von mir durch Sterbefasten gestorben. Und zwar war das ganz ulkig. Die Frau hat sich war in einem Altersheim, wo sie eigentlich nie hin wollte, aber halt doch hin musste, weil es zu Hause nicht mehr ging. Und sie hat sich jedes Jahr gefreut, weil es im Herbst eine Metzgete gab. Ein üppiges Essen ländlicher Art, wie es hier in der Schweiz üblich ist. Man durfte die Angehörigen einladen dazu und sie hat zweimal einen Teller voll gegessen und auch das Dessert hat ihr sehr geschmeckt. Und am Tag darauf sagte sie, oh, und jetzt will ich sterben, jetzt esse ich nichts mehr und ich trinke nichts mehr. Wir Angehörigen waren natürlich sehr überrascht, die Pflegenden im Heim waren ebenfalls überrascht, weil man kannte die Frau ganz anders, sie war sehr aufgeschlossen, sie hat sehr gern gegessen, sie hat früher gern gekocht für die Familie, für sich selber sogar im Alter und so weiter. Man hat gesagt, wie kommen Sie auf diese Idee? Sie konnte nicht erklären, wie sie zu diesem Gedanken gekommen ist, dass sie nun eben sterben möchte. Hat sie schon länger gesagt. Aber dass sie nun nichts mehr essen und nichts mehr trinken wolle, das war ganz neu. Das Personal hat sich überlegt, na, wir machen das ganz einfach. Wir stellen ihr ein Glas Wasser ans Bett und ihre Lieblingsschokolade, die hat sie fast immer genascht, wenn sie sie gesehen hat. Und die Frau hat das nicht berührt und nicht mehr genommen. Es gab dann ein bisschen Probleme, das Personal in diesem Pflegeheim war ein bisschen überfordert von der Situation. Es ist eigentlich eine Pflege wie bei anderen Menschen in ihren letzten Tagen noch ihre Zeit in einem Heim verbringen. Aber beim Sterbefasten bekommt man einen sehr trockenen Mund und das hat ein bisschen, sagen wir, da hat es an der nötigen Fachkenntnis gefehlt. Es ging, ich weiß nicht mehr genau, 8 oder 9 Tage und dann ist sie gestorben. Das war der eine Grund, dass mich zu diesem Thema, ich habe mich dann gefragt, was ist da passiert, warum hat die das gemacht, woher hat sie das? Man hatte keine Informationen dazu, es war kaum etwas zu finden, nirgends. Dann kam ein Buch auf den Markt, das sich mit dem Sterbefasten befasst hat. Christian Walter, ein deutscher Neurologe, hat das zusammen mit einem Psychiater aus Holland geschrieben und da waren nun erstmals Informationen greifbar. Und das scheint auf die Exit-Mitglieder gewirkt zu haben. An der Mitgliederversammlung 2014 haben sich einige gemeldet und haben gesagt, warum bietet Exit keine Begleitung beim Sterbefasten an. Der Vorstand hat sich einiges überlegt und hat dann an dieser Mitgliederversammlung die Antwort gegeben, wir finden das keinen besonderen Sterbevorgang. Das ist, man stirbt einigermaßen natürlich, wenn man nicht mehr trinkt und nicht mehr isst, sondern da braucht es einfach die Fachkenntnis, eines palliative Kenntnisse vielleicht auch, und das genügt. Wir bieten nicht eine extra Begleitung an. Aber was wir festgestellt haben, es fehlt an Informationen, und man sollte jemanden finden, der diese Informationen sammelt und veröffentlicht zu diesem Thema Sterbefasten. Ich habe mich spontan gemeldet, habe gesagt, als Präsident von der Palliacura könnten wir das ja übernehmen. Wir befassen uns ohnehin mit palliativen Fragen in unserer Stiftung. Wir fördern Ausbildung, wir fördern Lehrbücher etc. Da geht das in diesen Bereich hinein. Wir könnten da etwas machen. Ich versuche das mal. Und habe mich dahinter gemacht und mich sofort mit Christian Walter in Verbindung gesetzt. Er hat gesagt, das ist eine sehr gute Idee. Und dann haben wir eine Homepage aufgesetzt, sterbefasten.org. Und die haben alle Informationen, damals waren es noch relativ wenige, zusammengefasst. Und wir haben dort auch gleich gemerkt, was vor allem fehlt, sind so die Tipps für den Alltag. Eben die Mundpflege, wie macht man die praktisch? Und wir haben dann ein FAQ aufgesetzt als Hauptbestandteil, und das ist nun weltweit das größte FAQ in dieser Beziehung. Da sind alle Alltagsfragen, aber auch rechtliche Fragen oder medizinische Fragen oder auch persönliche Fragen, soziale Fragen sind da aufgelistet in eigenen Teilen, und die kann man dort abrufen. Das war unser Startschuss zu diesem ganzen Thema. Und erst später ist es dann doch noch zu einem Buch gekommen, weil wir gemerkt haben, es gibt sehr wenig Leute, die ganze Fälle erzählen können. Und wir haben Fallbeispiele gesammelt, 25 sind es an der Zahl, die in diesem Buch veröffentlicht werden.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass Sie da auf diesem sterbefasten.org zusammengefasst hat, was man so wissen muss. Was können Sie für unsere Zuhörerin sagen, wenn Sie wie zusammenfassend beschreiben würden, was erwartet einem, wenn man sich entscheidet, was für ein Ablauf, was für ein Prozess erwartet einem, wenn man sich entscheidet, mit Sterbefasten von dieser Welt zu gehen?
Viele kennen das Heilfasten und sie wissen, was dort passiert. Die ersten zwei Tage denkt man nur ans Essen. Am dritten Tag kommt fast ein euphorisches Gefühl auf in der Regel, oder vielleicht auch erst am vierten Tag. Hat man das Gefühl, jetzt kann ich's und was soll ich noch essen? Der Hunger vergeht. Was bleibt und immer bleibt, ist der Durst. Also wenn ich beim Heilfasten auch nichts trinke, das ist dort nicht der Fall, dort trinkt man relativ viel, dann kommt kein Durstgefühl auf. Beim Sterbefasten aber kommt sofort ein großes Durstgefühl aus. Ich habe schon gesagt, der trockene Mund verstärkt dieses Durstgefühl. Und man muss wirklich ständig denken, jetzt möchte ich was trinken. Da hilft dann eine gute Mundpflege. Da muss man alle 2-3 Stunden den Mund ein bisschen befeuchten oder, was auch gut geht, einen kleinen Eiswürfel lutschen, vielleicht mit einer Zitrone, aus Zitronensaft oder aus irgendwas, was man gerne hat. Es gibt auch Gels, die man in der Apotheke kaufen kann, die ebenfalls den Mund relativ feucht halten. Das ist sehr wichtig. Und das Durstgefühl vergeht nie. Das andere ist der Hunger, der vergeht, man hat keinen Hunger mehr. Ist die ersten Tage, wie gesagt, sobald auch das euphorische Gefühl sich einstellt, ist es eine sehr gute Zeit. Man kann mit Bekannten, Verwandten, Freunden sprechen, die vorbeikommen, die am Krankenbett sitzen, oder man mag vielleicht auch noch mal aufstehen, mal etwas am Computer machen, wenn man das gerne macht, oder sich eine Fernsehsendung ansehen. Es ist auch die Zeit in diesen ersten paar Tagen, wo man jederzeit wieder aufhören könnte mit dem Sterbefasten. Man hat dann keinerlei Schäden. Die Nieren oder andere Organe, die werden erst nach, man weiß es nicht, wissenschaftlich gibt es da keine Zahl, aber nach 6, 7 oder 8 Tagen werden die geschädigt, vorher nicht. Also man könnte jederzeit wieder aufhören. Wenn ich wirklich denke, ich kann es nicht durchstehen, dann steht man, dann hört man einfach auf und isst wieder und trinkt wieder. Also von daher ist das eine, die ersten Tage sind sehr gut erlebbar. Dann ist es natürlich so, dass man sehr müde wird. Nachher, die letzten paar Tage, da liegt man meistens im Bett, man mag nicht mehr aufstehen. Die Körperpflege müssen meist andere Leute übernehmen, Pflegende. Die Angehörigen, die können das natürlich auch, die können bei Sterbefasten sehr gut dabei sein und auch eben mit den Patienten sprechen, den Patientinnen beispielsweise, warum nicht, wenn jemand gerne gesungen hat, mit ihnen ein Lied singen. Man kann alles Mögliche machen, um diese Zeit so ein bisschen zu überbrücken und angenehmer zu gestalten. Und dann die allerletzten 3 Tage, da dämmert man meist vor sich hin. Wenn es gibt Fälle, allerdings wenige, wo es dann zu Schmerzen kommt, sei es vom Liegen immer auf der gleichen Seite oder der Rücken, der schmerzt oder so etwas. Und dann sollte man ja eigentlich von Anfang an einen Arzt dabei haben, der sich so alle 2 Tage telefonisch meldet und nichts zu tun hat, aber in diesen letzten 2, 3 Tagen vor dem Tod, wie bei jeder anderen palliativen Begleitung, wenn der Patient, die Patientin es wünscht, kann jemand sagen, ich möchte jetzt leicht sediert werden. Und der Arzt spritzt dann ein Mittel, das die Schmerzen nimmt und natürlich eben in einen leichten Dämmerzustand hineinführt. Mehr als die Hälfte der Fälle werden in den 2, 3 letzten Tagen leicht sediert. Und das ist also auch beim Sterbefasten möglich, wenn es Schmerzen gibt, wenn es Zustände gibt, die man nicht gerne hat. Einer dieser Zustände ist das Delirium, das Delir, wie der Fachmann sagt. Das kann bei jedem Sterben ja vorkommen, in den letzten Tagen. Und das ist vor allem für die Angehörigen grauenhaft zu ertragen. Unter Umständen schreit der Todkranke, die Todkranke. Sie können durchaus wünschen, ich will wieder trinken. Ja, vorher hat sie gesagt, ich will nichts trinken, auf gar keinen Fall. Jetzt möchte sie wieder was trinken. Also gibt man ihr etwas zu trinken und so weiter. Es ist nicht einfach zu ertragen, weil sich der Mensch plötzlich leicht aggressiv bis fest aggressiv zeigen kann. Aber ich muss sagen, das Delir ist eigentlich sehr, sehr selten. In meinen 25 Fallbeispielen habe ich es nicht einmal, ich kenne es aus 2, 3 Fallbeispielen, die wir aus rechtlichen Gründen nicht ins Buch aufnehmen konnten, weil sich die Familie gesagt hat, nein, das so möchten wir den Betreffenden nicht dargestellt sehen, eben wegen diesem Delirium.
Und also einfach, um das nochmals verdeutlichen, Sie sagen, dieses Delir ist nicht Ausdruck des Sterbefastens, sondern Ausdruck eines Sterbeprozesses.
Der Sterbeprozess beim Sterbefasten ist genau gleich wie bei einem natürlichen Sterbeprozess, der lang sein kann, der aber unter Umständen ja auch nur kurz sein kann. Das kennen wir ja alle, nicht?
Und von was für einem Zeitrahmen sprechen wir beim Sterbefasten?
Muss man unterscheiden zwischen Menschen, die schon schwer krank waren, die eine Krebserkrankung hatten, die vielleicht ein Herzleiden hatten oder sonst irgendein Nierenleiden oder was auch immer. Die sterben in der Regel so nach 6 bis 9 Tagen. Wer hingegen, ich sag's in Anführungszeichen, gesund ist, dann dauert es natürlich ziemlich lange, weil der Körper muss ja alle die Reserven, die er angelegt hat, von den Fettpölsterchen bis zu den Muskeln, die vielleicht noch ausgeprägt sein können, auch im Alter, müssen abgebaut werden, bevor er sterben kann. Und dann reden wir von einem Zeitraum von 12 bis 20 Tagen. Jetzt haben Sie mich nicht gefragt, wie ist es, wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter trinke? Es gibt etliche Fälle, ich denke da an die bekannte Schauspielerin Ellen Schwiers, die war in den 80er, 90er Jahren ein Fernsehstar, bis in die 20er Jahre in ein Fernseh- und Theaterstar in Deutschland. Und die hat sich zum Beispiel entschlossen, nichts mehr zu essen, aber weiter zu trinken. Da geht es dann sehr lang. Also, wer glaubt, jetzt trinke ich und esse nicht, dann sterbe ich in 3 Tagen, das glauben viele Leute. Das mag vielleicht in der Wüste bei 40 oder 42 Grad an der Sonne und kein Schatten in der Nähe, mag das stimmen. Aber das stimmt in unseren Breitengraden nicht. Wenn ich also ein bisschen trinke dazu, dann kann es 40, 45 Tage dauern. Bei Ellen Schwiers hat es fast 3 Monate gedauert.
Was mich im Vorfeld unseres Gesprächs so beschäftigt hat, ist, dass ich mir gedacht habe, das braucht ja schon eine tiefe Bereitschaft zu sterben. Also es braucht nicht nur einen Sterbewunsch oder einen Wunsch, dass es vorbei ist, sondern wirklich eine Bereitschaft, sich auf diesen Sterbeprozess einzulassen. Was sind das für Menschen, die Sie porträtiert haben? Was sind die Hintergründe, die Menschen dazu bewegen, sich dem Sterbefasten zuzuwenden?
Ich sage das wieder gerne an 2 Beispielen. Das eine Beispiel war eine Klavierlehrerin, die auch als Psychologin tätig war. Sie war Schulpsychologin, aber auch Klavierlehrerin. Und als sie pensioniert wurde, hat sie weiterhin Klavierunterricht ihren Schüler und Schülerinnen gegeben. Sie hat das gerne gemacht. Sie hat nach der Pensionierung das Orgelspiel gelernt. Sie ist in der Musik aufgegangen. Dann hatte sie einen Sturz und sich den Arm gebrochen. Also sie konnte mit dem rechten Arm, konnte sie nicht mehr tätig sein und vor allem nicht mehr Klavier spielen. Sie konnte nicht mehr Unterricht geben. Das war das Schlimmste. Dann kam Covid dazu. Und sie fühlte sich eigentlich schlecht in dieser Zeit, isoliert. Sie hatte keinen Kontakt mehr zu Kindern. Zu ihrer Familie hatte sie aus besonderen Gründen, zu einer Schwester vor allem, Kontakt schon lange abgebrochen. Gut, sie hat sich einfach gesagt, ich bin jetzt Mitte 80. Mein Leben war erfüllt, aber alles das, was ich jetzt gerne machen möchte, nämlich weiter Kinder unterrichten, das kann ich nicht mehr. Was soll ich noch in diesem Leben? Und nach reiflicher Überlegung hat sie sich dann gegen Exit entschieden. Da war vor allem ein Punkt, den viele haben, es geht dort so ein bisschen abrupt. Ich trinke ein Glas mit diesem Mittel, das ist ziemlich bitter. Ich muss alles dagegen machen, dass ich nicht erbrechen muss. Und dann eine halbe Stunde später bin ich tot. Das will ich eigentlich auch nicht. Sie hat mir gesagt, ich möchte mich einfach aus dem Leben hinausschleichen. Und dann hat sie sich entschlossen gesagt, von morgen an esse ich nichts mehr und ich trinke auch nichts mehr. Am Tag darauf, nach unserem langen Gespräch, habe ich nichts mehr gehört. Sie hat anscheinend mit dem Sterbefasten begonnen. Sie hat einen Arzt gefunden, der bereit gewesen wäre, eventuell vorbeizukommen, wenn es nötig ist. Hat ihn orientiert und sie war eine sehr vorsichtige Frau. Sie hat gedacht, wenn ich irgendwann mal ein bisschen bewusstlos bin oder irgendwie sonst, könnte es ja passieren, dass man einen Notarzt alarmiert. Der Notarzt sieht eine Frau, dehydriert, bewusstlos, der hat keine andere Möglichkeit als die Überweisung ins Spital. Und das will ich nicht, ich will ja sterben. Und da hat sie überall in der Wohnung vorsorglicherweise kleine Plakate aufgehängt, gesagt drauf, ich bin am Sterbefasten, bitte keine Überweisung ins Spital. Und wie sie das gespürt hätte, tags darauf hat sie eine Schulfreundin telefonisch erreichen wollen und sie muss geschlafen haben oder war kurz nicht in der Lage, das Telefon zu nehmen. Und die war ziemlich erschrocken, hat die Polizei alarmiert, die Polizei ist gekommen, ein Notarzt ist gekommen. Sie war aber gut drauf und hatte nichts und überall in der Wohnung waren diese Plakate aufgehängt, glücklicherweise. Sie hat sich am 12. Tag wieder bei mir gemeldet und hat als erstes gesagt, wissen Sie, mir geht es sehr gut, dass ich das noch erleben kann. Am 15. Tag hat sie sich wieder telefonisch bei mir gemeldet. Wir haben 1 Stunde lang gesprochen miteinander. Am Tag darauf war sie tot. Das ist der eine Fall, den ich gerne etwas breiter geschildert habe, etwas kürzer, ein Ingenieur aus dem Zürcher Oberland, den ich auch sehr intensiv Informationen habe dazu, er hat ein Tagebuch geführt bis zum drittletzten Tag, zusammen mit seinem ältesten Sohn, der das Tagebuch dann weitergeführt hat. Der war auch Mitte 80, hatte ein Problem mit Magen-Darm und hat gesagt, das ist ein Zeichen von Gott. Ich bin alt genug. Vieles, was ich noch machen kann, kann ich in 2-3 Monaten nicht mehr. Ich verliere langsam das Augenlicht. Ich kann nicht mehr singen gehen im Chor, in dem ich so gerne singe. Ich kann kaum mehr Spaziergänge machen. All das, was ich gerne gemacht habe, kann ich nicht mehr. Und hat seine Familie, seine Frau und den Söhnen und den Enkelkindern, die alle so zwischen 10 und 15 waren, hat er eröffnet, dass er jetzt sterben möchte mit Sterbefasten. Er hatte sich darüber informiert und hat gesagt, jetzt ist Zeit für mich. Das ist ein Zeichen für mich, jetzt kann ich gehen, jetzt beginne ich nicht wieder zu essen und zu trinken. Jetzt geht's für mich ohne das weiter. Die Familie war zuerst sehr konsterniert, aber nach 2-3 Tagen hat man sich gesagt, was machen wir? Er ist so stur, er war immer stur, sein ganzes Leben lang, selbstbewusst und stur. Der macht das und wir helfen ihm einfach dabei. Die ganze Familie hat ihn unterstützt und das hat ihm natürlich geholfen. Also da ging es nicht so lange, ich hab's nicht mehr ganz im Kopf, 12 Tage, denke ich, und er ist dann sanft gestorben, sediert die letzten 2 Tage. Das hat er sich gewünscht. Er hat zu seinem Arzt gesagt, wie bei jeder palliativen Begleitung, ich möchte eigentlich die letzten 2 Tage leicht sediert verbringen. Er ist dann friedlich gestorben. Die ganze Familie ist sehr stolz und wir hatten tagelang Zeit, mit ihm Abschied zu nehmen, mit ihm noch zu unterhalten. Er war noch bei uns und wie er dann eingeschlafen ist, das war für uns nicht eine Erlösung, sondern wie ein natürlicher Vorgang, der sich einfügt ins Leben.
Sie haben jetzt 2 Menschen porträtiert, die alt waren, die einfach in dem Sinn ihr Leben auf diese Art nicht mehr fortführen wollten, weil sie mit vielen Einschränkungen konfrontiert waren. Ist das so das Hauptklientel, sage ich jetzt mal, für das Sterbefasten?
Ich würde sagen, die Mehrheit der Sterbefasten sind älter und die Mehrheit davon dürfen auch Frauen sein. Frauen sind oft sehr selbstbewusst und wissen, was sie wollen.
Sie haben eingangs erwähnt, dass es ja eben diese Möglichkeit auch gibt, der Rückkehr in den ersten, während den ersten 6 bis 7 Tagen. Haben Sie dazu Zahlen, wie viele Menschen denn eigentlich sich das nochmals anders überlegen? Gibt es da?
Ich hatte 2 Fallbeispiele, aber da waren es einfach manchmal ganz banale Gründe. Es ging ihnen wieder ein bisschen besser, nachdem sie nichts mehr gegessen und getrunken haben. Ich habe schon gesagt, diese Euphorie, die sich einstellt. Und dann haben sie gesagt, jetzt möchte ich eigentlich weiterleben. Sie haben auch gefragt nach Jüngeren. Das gibt's natürlich schon. Ich denke da an 2 Kategorien. Ich kenne einen Fall, ebenfalls aus der Ostschweiz, eine hochgebildete Frau, die vor allem in Männerdomänen Führungspositionen innehatte und die bekam mit 54 einen seltenen Krebs, der unheilbar war. Man hat dann verschiedene neue Methoden ausprobiert, die haben alle nichts genützt. Nach 2 Jahren merkte sie, es geht nicht mehr weiter. Meinen Beruf kann ich nicht mehr ausüben, also möchte ich jetzt sterbefasten. Sie war in einem Ostschweizer Spital. Der Spital war einverstanden, dass sie das Sterbefasten dort machte und stellte sogar ein Bett für ihren Mann ins Krankenzimmer. Und diese Frau ist dann nach kurzer Zeit, nach einigen Tagen gestorben. Eine zweite Kategorie, außer den Krebskranken, die ja auch bei Exit die Mehrheit der Suizidenten darstellen, das ist ebenso ist ALS eine Krankheit, die Muskelabbau gibt. Man ist aber immer bei klarem Bewusstsein, das ist das Gemeine an dieser Krankheit eigentlich, fast bis zuletzt weiß man, was man machen könnte und gemacht hat im Leben und was man jetzt alles nicht mehr kann und das wird immer wie schlimmer. Und da kenne ich den Fall, es war ein 28-jähriger ALS-Patient, berufstätig bis einige Monate, bevor es nicht mehr ging. Und er wusste nun, dass dieser Schlauch von der Luftpumpe, den er hatte, dass der nicht mehr lange drin sein konnte. Dass viele Leute wissen nicht, dass der nur eine beschränkte Zeit gebraucht werden kann. Und dann ist alles so wund und so dermaßen in einem schrecklichen Zustand, dass man das nicht mehr machen kann. Also seine Atemunterstützung wäre weggefallen und das Ersticken schien ihm nun wirklich sehr schlimm. Und bevor es so weit kam, hat er gesagt, da möchte ich lieber sterben und hat sich für Sterbefasten entschieden. War auch ein sehr selbstbewusster junger Mann und der ist mit 28 gestorben und weil er so schwer krank war, ist das natürlich nicht sehr lange gegangen. Das dauert dann einige wenige Tage.
Und ALS ist jetzt beispielsweise eine Indikation, wo man einen Test bekommt, um auch mit Exit zu gehen. Und Sie haben vorhin erwähnt, dass der Weg mit dem Sterbefasten dann gewählt wird, wenn man eigentlich diesen Sterbeprozess durchleben möchte oder nicht möchte, dass das zu schnell geht. Gibt es da auch noch andere Gründe?
Sie möchten es bewusst erleben. Das ist das. Sie möchten es bewusst erleben und Sie möchten eigentlich das schon so lange wie möglich, solange Sie keine allzu festen Schmerzen haben, möchten Sie da sein und noch mit den Leuten kommunizieren. Wie gesagt, manchmal musste man am Krankenbetten fast einen Stundenplan einführen. Du kommst die nächste halbe Stunde und dann kommst du und dann kommst du. Das ist sehr schön. In den ersten paar Tagen. Dann wird's vielleicht ein bisschen mühsamer, wenn man dann selber schon sehr müde ist und nicht mehr so mag. Und wie gesagt, die meisten entscheiden sich dann, wenn es Schmerzen geben sollte oder wenn es zu einem Delir kommt, dass sie ein bisschen sediert werden.
Ich habe schon für diesen Podcast ein Gespräch geführt mit einer Mitarbeiterin von einer Sterbehilfsorganisation und da wurde so klar, es gibt ganz viele Voraussetzungen, die stimmen müssen, dass man das überhaupt kann und darf. Es braucht ganz viele Abklärungen. Wie ist das beim Sterbefasten? Wie ist die rechtliche Lage in der Schweiz? Kann jede und jeder, der mit Sterbefasten sterben möchte, dies auch tun?
Man kann das auf jeden Fall, solange man urteilsfähig ist. Das ist genau gleich wie bei Exit, weil assistierter Suizid ja nur möglich ist, wenn jemand urteilsfähig ist und selber bestimmen kann über das, was er machen möchte. Das ist beim Sterbefasten genau gleich. Allerdings kenne ich 2, 3 Beispiele von Menschen mit kleiner Demenz, mit dementen Vorfällen, die es dennoch versucht haben und es konnten. Das ist aber sehr selten, das ist nicht sehr häufig. Aber das kann es geben, also das ist durchaus möglich, dass jemand bereits ein bisschen dement ist. Bei Exit wird das dann ja schon schwierig, es muss noch der Moment abgepasst werden, wo der Mensch noch so selbstbestimmt ist, dass er weiß, was Sterben bedeutet und dass er jetzt sterben möchte. Das ist beim Sterbefasten natürlich nicht der Fall. Wenn jemand zu Sterbefasten beginnt und das dann auch durchhält, dann ist ja der Wille da, dass ich es machen will. Er zeigt es ja ständig. Aber in der Regel muss jemand urteilsfähig sein. Und ich denke auch da, der Wunsch sollte nicht jetzt plötzlich kommen, obwohl er sehr oft die Angehörigen plötzlich dünkt. Es muss in diesem Menschen schon lange gebrodelt haben. Er muss sich schon lange mit der Endlichkeit auseinandergesetzt haben. Er muss schon lange überlegt haben, wie sterbe ich, wann sterbe ich. Und genau diesen Punkt möchte ich schon noch sagen, Sterbefasten kommt nicht spontan, nicht von einem Augenblick auf den anderen, sondern das ist bei den meisten Menschen ein längerer Prozess, der sich dann zu diesem Ende hin bewegt.
Jetzt haben Sie gesagt, also eben rechtlich steht dem, solange man urteilsfähig ist, nichts im Wege. Man muss aber idealerweise eine Pflege finden und eben diese medizinische Betreuung, die Pflege für die Mundpflege, wie Sie gesagt haben, und die medizinische Betreuung für diese letzten Tage. Und jetzt sind Sie ja eben um Aufklärung bemüht. Wie ist denn da der Stand heute in der Schweiz? Haben Sie das Gefühl, die medizinischen Fachpersonen sind gut aufgeklärt?
Wer in diesem Gebiet tätig ist, ist sicher heute mit dem Sterbefasten befasst. Das ist ganz sicher so. Also ich denke da an Heime, ich denke an Hospize, die in vielen Hospizen, wenn jemand eingetreten ist, wird darüber gesprochen, ob er weiterhin essen und trinken soll. Das ist wirklich heute relativ offen. Auch bei vielen Hausärzten dürfte das Wissen vorhanden sein, weil sie ein, zwei, drei, vielleicht mehrere Patienten, Patientinnen hatten, die das gemacht haben. Da ist das Bewusstsein offen. Bei vielen anderen Spezialisten aber beispielsweise, oder letztens habe ich mit einem Notfallarzt gesprochen, der hatte nicht einmal den Ausdruck Sterbefasten gekannt. Und der kommt nun zu einem dehydrierten Patient und sieht ihn am Boden liegen. Der kann nichts machen, wieder in ein Spital überweisen. Dabei könnte man da natürlich sehr viel anderes machen, wenn der Hausarzt käme. Und darum ist es so wichtig, dass man, bevor man das Sterbefasten beginnt, sagt, ich rede mal mit dem Hausarzt drüber. Wenn der nicht mitmachen will, dann finde ich vielleicht eine andere Ärztin, die bereit ist, das zu machen. Das ist sehr wichtig. Pflegefachleute wie die Spitex in den Städten beispielsweise, die sind heute bestens über das Sterbefasten informiert. Die haben meist sogar eine Spezialistin, die weiß, wie das geht, was man da am besten macht, wie man das pflegt. Es gibt in verschiedenen Regionen der Schweiz gibt es mobile Palliativcare-Teams. Auch die wissen selbstverständlich, wie man damit umgehen kann und umgehen soll und können da ihre Hilfe anbieten. Aber wie gesagt, ich habe das Beispiel dieses Zürcher Ingenieurs genannt, der von der Familie gepflegt worden ist. Gelegentlich kam eine Fachfrau von einem Palliativcare-Team vorbei und hat auch noch mal hingesehen, aber das war nicht unbedingt nötig. Die Familie hat sich so gut um diesen Mann gekümmert, dass es eigentlich bis zuletzt ging es keine andere Pflege wie bei anderen Sterbenden auch. Nur wenn ein Notfall eintritt, dann ist der Arzt nötig oder ist Fachpersonal nötig. Es gibt nicht in allen Spitälern eine Palliativstation. Es gibt verschiedene Ärzte, Ärztinnen, die nicht wissen, wie sie mit dem Sterbefasten umgehen können. Und es gibt noch einen weiteren Grund. Vielleicht kann man ja auch aus weltanschaulichen Gründen ein Sterbefasten nicht begleiten. Das ist auch möglich.
Lassen Sie mich da gerade etwas weiter fragen. Jetzt gerade bei dem assistierten Freitod, wie es eben zum Beispiel die Sterbehilfsorganisation Exit anbietet, da gibt es enorm viele ethische Fragen und rechtliche Fragen rund um diese Thematik. Wie ist es so mit diesen, mit den ethischen Fragen rund um das Sterbefasten? Gibt es da weniger Gegenwind? Ist das akzeptierter? Oder steht das auch in einer solchen Kritik?
Es steht überhaupt nicht in der Kritik oder nur von ganz wenigen, weil viele Leute kennen ja oder haben schon einmal ein Sterben miterlebt. Und da gibt es ja sehr oft den Umstand, dass jemand ein paar Tage vor dem Tod nichts mehr essen und trinken will. Das ist aber kein Sterbefasten. Er entschließt sich ja nicht, um das Leben zu verkürzen zu diesem Prozess, sondern er hat einfach keinen Hunger mehr, hat keinen Durst mehr. Dieses Gefühl ist weg. Und da kennt man das, dass jemand nicht mehr trinkt und nicht mehr isst. Also von daher ist das ein bisschen akzeptiert. Es gibt natürlich Gegner von jedem assistierten Suizid und von jedem Suizid. Und wir müssen dann noch darüber reden, ob Sterbefasten ein Suizid ist oder nicht. Da gibt es Gegner, die sagen, man kann die Leute doch nicht verhungern und verdursten lassen. So krass sagen sie das. Und sehen das als etwas Schreckliches, als etwas Schlimmes. ich habe es eingangs schon gesagt, das Hungergefühl ist nach 2-3 Tagen weg. Das ist also nicht sehr schlimm, das Verhungern, wie man sich das immer vorstellt. Wenn man denkt an die Hungerstreiks, die 40, 50 Tage im Gefängnis dauern, das ist ein Zustand, der auszuhalten ist. Der Durst bleibt, der bleibt bis zum Schluss. Das kann unter Umständen eben zu Problemen führen. Aber auch ein Verdursten ist wirklich ertragbar. Sonst gäbe es ja nicht so viele Beispiele dafür. Nun gut, ich habe das angetönt, man muss sich nun fragen, ist Sterbefasten ein Suizid oder kein Suizid? Es gibt Juristen, vorwiegend in Deutschland, in München beispielsweise, die sagen, es ist ein Suizid, weil der Entschluss dazu ist genau gleich wie beim assistierten Suizid. Jetzt will ich sterben. Ich will mein Leben verkürzen, jetzt möchte ich aufhören zu leben. Fertig. Und das ist der Entschluss dazu. Nur beim assistierten Suizid, ich habe es schon mal gesagt, bei Exit geht das eine halbe Stunde, aber beim Sterbefasten zieht sich das über Wochen, unter Umständen sogar Monate hin. Und in der ersten Zeit kann ich den Entschluss auch noch umkehren. Ich kann aussteigen und sagen, nein, jetzt möchte ich wieder essen und trinken in den ersten paar Tagen. Aber das ist ganz sicher ein Unterschied zum assistierten Suizid. Es ist eine länger dauernde, natürliche Phase. So stirbt man, so sterben alle Menschen am Schluss, wenn sie ein länger dauerndes Sterben haben. Sie haben meistens einen längeren Prozess, wo sie das Sterben auch akzeptieren müssen, noch akzeptieren wollen. Und das ist nun ganz anders als beim assistierten Suizid, wo ich dann einen Termin bekomme von Exit und weiß, 14.30 Uhr kommt diese Begleitperson, eine halbe Stunde später bin ich tot. Das ist beim Sterbefasten ja nicht der Fall. Also ist es sicher nicht ein Suizid, wo man etwas macht. Man macht nichts. Das ist ja das Besondere. Man lässt weg. Man lässt das Essen und das Trinken weg. Und dann ist es ein natürlicher Prozess, der dann eben am Schluss in ein Nierenversagen oder in ein Herzversagen endet.
Was mir im Vorfeld unseres Gesprächs auch noch so durch den Kopf gegangen ist, ist, ich begleite ja schon seit vielen Jahren Menschen therapeutisch und auch alte Menschen, und es gibt auch immer wieder alte Menschen, die mir sagen, eigentlich wäre es für sie gut zu gehen. Und was ich da immer so interessant finde, ist, dass viele davon regelmäßig zum Arzt und zur Ärztin gehen, alle Untersuchungen über sich ergehen lassen, alle Medikamente einnehmen und eigentlich in diesem Modus sind, wo sie ihr Leben ständig verlängern und gleichzeitig sagen, eigentlich möchte ich nicht mehr leben. Also ich habe einfach gedacht, es ist ja schon paradox, dass wir in einer Gesellschaft leben, die alles dafür tut, dass wir unglaublich alt werden, und gleichzeitig gibt es diesen Run eben auf diese Sterbehilfsorganisationen, dass also die Bereitschaft, so zu gehen, nimmt zu. Ist das nicht ein bisschen absurd auch?
Ganz sicher, wenn man es so formuliert, auf jeden Fall, und ich sehe das auch so. Aber auf der anderen Seite haben alle Menschen Angst vor einem schrecklichen Tod. Ein schneller Tod durch einen Herzinfarkt, den kann ich akzeptieren, ich kann ja kaum was dagegen machen. Hingegen langsam dahin siechen mit Schmerzen, das möchte eigentlich niemand. Und vor dem haben die meisten Leute Angst. Da ist dann Exit wie eine Versicherung. Ich glaube, diese Angst vor einem schrecklichen Tod mit Schmerzen, vor einem lange dauernden dahin siechen mit Schmerzen, davor haben die meisten Leute Angst, und das möchte eigentlich niemand. Und die Angst vor dem Altersheim, das ist ja auch bei Exit so, das ist sehr oft ein Angsterlebnis. Sie möchten nicht in diesen Zustand, wo man gepflegt werden muss, wo man die intimsten Pflegemöglichkeiten nicht einmal mehr selber machen kann, wo man nur noch unter alten Leuten ist. Das ist für viele ein schrecklicher Gedanke. Ich kenne mehrere Ältere, es sind wiederum Frauen, die sagen, nein, das ist kein Zustand für mich. Solange ich noch etwas machen kann, bleibe ich daheim, und dann ist Exit da.
Sie hatten eingangs erwähnt, dass bei einer Versammlung von Exit die Rede davon war, ob das Exit nicht auch anbieten soll. Also eine Möglichkeit, Sterbefasten anzubieten, als eine Möglichkeit auszutreten. Gibt es Institutionen, die das anbieten in der Schweiz?
Ich würde sagen, nein, das gibt es nicht. Wenn ich denke, ich möchte Sterbefasten und dann ein Altersheim oder eine Palliativstation oder ein Hospiz suche, da, wo ich das machen kann, da nimmt mich niemand auf. Da müssen zuerst alle anderen Möglichkeiten abgeklärt werden. Gibt es nicht noch jene Therapie? Gibt es noch das oder jenes, was man machen könnte? Also da hat man keine Chance. Wenn ich schon in einer Institution bin, ich habe es bei meiner Verwandten erwähnt, und dann mit Sterbefasten beginne, dann werde ich meistens unterstützt. Das sind keine Vorurteile. Das Personal, das Vorurteile hat oder sagt, ich kann das nicht mitbegleiten, die müssen ja nicht ans Krankenbett, wenn sie nicht wollen. Das ist ganz klar. Es gibt immer solche, die sagen, ich helfe diesem Menschen weiter, soweit es mir möglich ist. Also wenn ich schon in der Institution drin bin, dann geht's. Wenn ich es nicht bin, dann ist es schwierig, ein Heim oder eben ein Hospiz zu finden, wo ich das machen könnte. Es ist paradoxerweise aber so, dass wenn ich dann heimlich zu Hause damit beginne und nach 4-5 Tagen irgendwelche medizinische Probleme habe, da kann mich der Arzt durchaus in eine Institution einweisen lassen und die nimmt mich dann auf und in der Regel kann ich dann das Sterbefasten dann dort weiterführen. Also man ist da schon in einem Graubereich drin, wo es nicht ganz klar geregelt ist. Es gibt aber nirgends ein Heim, das einem aufnimmt, wenn man erklärt, erklärterweise Sterbefasten machen möchte.
Okay. Lassen Sie mich noch zum Schluss fragen, Herr Kaufmann. Jetzt sind Sie Mitglied bei Exit. Sie sind 80 Jahre alt, haben Sie mir gesagt. Sie machen einen sehr vitalen, lebendigen Eindruck.
Noch.
Sie machen noch einen sehr lebendigen Eindruck. Aber natürlich ist es ein Alter, da kommt der Tod näher, wie bei uns allen, aber er rückt näher. Wie geht es Ihnen im Hinblick auf Ihr Ableben? Was haben Sie jetzt nach dieser tiefen Auseinandersetzung mit diesen Möglichkeiten, freiwillig aus dem Leben zu scheiden, was ist so Ihr Ausblick, Ihr Wunsch?
In meinem Alter macht man sich schon Gedanken über das Ableben und der Gedanke, ich habe eigentlich schon lange gelebt und ich habe schon sehr viel erlebt, ich erlebe immer noch sehr viel, das ist ja toll und das ist schön und ich kann es noch von meiner Konstitution her. Die Frage ist immer, wie lang in meinem Alter? Und da kommen schon solche Gedanken und man überlegt sich dann, was möchte ich? Ich bin Exit-Mitglied, ich kann mir also vorstellen, mit Exit einem assistierten Suizid zu gehen. Ich kann mir aber auch das Sterbefasten gut vorgehen, wenn ich zu Hause bin in meinem Umfeld und von Angehörigen, Bekannten vielleicht auch, guten Freunden begleitet werden und unterstützt werden kann. Aber nur dann bei meinem Fall. Sonst würde ich dann eher mit Exit gehen. Also das ist schon eine Möglichkeit. Und wie gesagt, es wäre der Moment, wo es mir körperlich so schlecht geht, dass ich es kaum mehr aushalten kann. Solange ich es noch einigermaßen aushalten kann, möchte ich da bleiben. In meinem Fall auch erklärterweise so lange wie möglich zu Hause. Da bin ich es gewohnt, da habe ich mein Büro, da habe ich alle meine Haustiere und das ist nun wirklich ein Vergnügen. Und ich möchte nun nicht unbedingt in ein Altersheim wechseln. Ich habe eben einen Beruf als Journalist, habe ich ein Leben lang mit jungen Leuten, deutlich jüngeren Leuten als mir, zusammengearbeitet und habe das immer als erfrischend empfunden. Und nun längere Zeit nur mit Altersgenossen zusammen zu sein, das wäre für mich schon eine Plage. Wo man nur noch über Krankheiten spricht, wo man nur noch über den Tagesablauf spricht, das hat nicht geklappt, jenes hat nicht geklappt. Nein, ich bin im Moment noch ein Mensch, der vorwärts denken kann, der weiß, was er in 2-3 Jahren machen könnte, wenn es dann noch geht. Und diesen Zustand möchte ich so lange wie möglich für mich selber behalten. Und erst dann diese abschließende Sache. Und dann weiß man nie, ob ich morgen auf dem nächsten Fußgängerstreifen unter ein Auto komme oder was sonst passiert. Das weiß man nie im Leben. Mit dieser Ungewissheit gilt es zu leben, auch wenn man alt ist.
Mhm. Lieben Dank, Herr Kaufmann, für diese Einblicke ins Sterbefasten, für diese wunderbaren Fallbeispiele und dafür, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Und das war's wieder mit dem Podcast Tod, Leben, Transformation. Ich hoffe, es hat dir Freude gemacht, reinzuhören. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich bei mir über den Facebook- oder Instagram-Kanal. In der nächsten Episode werfe ich gemeinsam mit Renate Greinert einen kritischen Blick auf die Organtransplantation. Sie ist Mutter eines Organspenders. Bis dahin wünsche ich dir eine kraftvolle, verbundene Zeit.